Ein herzliches Hallo, hier ist Talking Basketball, der Podcast, der sich um den orangenen Ball dreht. Hier ist Olli Dütschke und auch, nachdem er seinen Job als Osterhasen jetzt beendet hat, ist er wieder da. Stefan Koch, hallo.
Hallihallo, Olli.
Hast du alle Eier gefunden, die du versteckt hast?
Ich habe vor allen Dingen den dringenden Wunsch, dir nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren. Weil wir zeichnen diese Folge 2 Tage nach Ollis Geburtstag auf. Das Alter verraten wir hier nicht. Aber ja, alles Liebe und Gute, mein junger Freund.
Dankeschön. Früher hast du mal für mich gesungen, aber es ist vielleicht ganz gut so, wenn du es nicht mehr tust.
Hey, das hab ich über das Handy gemacht und habe nach 2 Worten, nämlich Happy Birthday, bin ich dann in meinen Rap-Sprechgesang übergewechselt, weil ich kann ja gar nicht singen. Ich habe auch gar keine künstlerische Ader, aber die könnte man vielleicht bei unserem heutigen Gast vermuten.
Ja, das ist ja vielleicht das schönste Geburtstagsgeschenk. Das hat ein bisschen länger gedauert und jetzt hat er zugesagt und ich freue mich wie Bolle. Ich habe alle anderen Geburtstagsgeschenke vernichtet, weil er heute da ist.
Ja, das ist doch mal eine Aussage. Das ist doch mal eine Aussage. Ja, wir haben tatsächlich einen der ganz Großen des deutschen Basketballsports heute bei uns.
Ein Mann, der das Stadtleben liebt, habe ich gelesen, so recherchiert. Der liebt die Stadt, obwohl er auch mal zwischendurch als Jugendlicher in so einem kleinen Kaff, glaube ich, war, mit 15.000 Einwohnern. Und muss er mal erzählen, wie das so war, von einem Kaff dann in so eine Metropole und so weiter. Und was Stadtleben ausmacht.
Naja, er kennt Stadtleben. Also er hat in der größten deutschen Stadt gelebt, ist da aufgewachsen. Er war in Manhattan, klasse Ort für einen jungen Mann. Und jetzt ist er in einer anderen wichtigen europäischen Metropole, die neben dem Sport vor allen Dingen für Mode bekannt ist. Und ich meine, jetzt wissen Sie ja eh schon alle, wer es ist. Ja. Und deswegen stellen wir ihm jetzt mal die erste Frage. Olli, willst du das übernehmen?
Oder soll ich? Nein, du bitte. Nein.
Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Ja, ich habe mein voller Name. Also soll ich ihn preisgeben?
Ja, natürlich.
voller Name ist Maudo Silvester Luis Loh.
Oh, das heißt, du hast gleich 2 Vornamen.
Ich habe sogar 2, richtig. Ich habe 2.
2 weitere.
Silvester, ich bin zu Neujahr geboren, deswegen Silvester. Und Luis, denke ich einfach, weil meine Eltern den Namen schön fanden.
Das ist eine ganz heiße Kiste. Weißt du übrigens, dass die Wikipedia-Einträge viele unserer Gäste korrigiert wurden, nachdem sie bei uns waren und der zweite und dritte Vornamen jetzt bei Wikipedia auftaucht mit der Quelle Podcast Talking Basketball?
Gut möglich. Ja, zu Recht. Silvester Luis, das muss man schon erwähnen.
Ja, absolut. Stark.
Erstmal total klasse, dass du dir die Zeit nimmst, Maudo. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Du sagst gerade Silvester und Neujahr, aber du bist Silvester geboren, oder?
Was dann ja, ja, sorry, ja, ja. Ich bin Silvester geboren. Ich bin am 31.12., also zu Silvester, aber um 23.30 Uhr. Also eine halbe Stunde später und ich wäre der jüngere Jahrgang gewesen. Also ich wäre 93er. Aber so bin ich 92er Jahrgang.
War das eigentlich früher doof, wenn man an Silvester Geburtstag hat, oder war das geil, weil alle ja gefeiert haben? Die Welt feiert ja deinen Geburtstag sozusagen.
Ja, doch, als Kind habe ich das immer sehr genossen, muss ich ehrlich sagen. Also es gab immer Feuerwerk und in der Hinsicht war das immer besonders. Und neue Leute konnten sich immer erinnern an meinen Geburtstag und das war in der Hinsicht ganz cool.
Bis du 5 war, haben dir deine Eltern wahrscheinlich erzählt, dass das Feuerwerk zu deinem Geburtstag, oder?
Ja, genau, das Gefühl hatte man so ein bisschen. Ne? Das war immer das Gefühl. Deswegen habe ich mich immer gefreut.
Du hast es erwähnt, eine halbe Stunde später und du wärst einen Jahrgang weiter gewesen. Glaubst du, dass das ein ausschlaggebender Faktor war, dass du nie in den Jugendnationalmannschaften des DBB aufgetaucht bist, weil du einfach im Prinzip fast ein komplettes Jahr jünger warst als die Ältesten?
Ja, das wird schon was damit zu tun haben. Ich denke auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn ich 93er Jahre gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht eine höhere Chance gehabt, in den Jugendnationalmannschaften zu spielen. Ich denke aber auch, trotz meines 92er Jahrgangs, dass ich, glaube ich, auch hätte in der Nationalmannschaft spielen können in den Jugendjahren. Aber damals war das noch so ein bisschen anders, glaube ich, in der Zeit, wo ich noch so ein bisschen im Jugendprogramm war. Genau, da war, glaube ich, die Art und Weise, wie ich Basketball gespielt habe, noch nicht so 100%, akzeptiert, sage ich vielleicht, würde ich das sagen, ja.
Du meinst, mit der Art und Weise, Basketball zu spielen, Kreativspieler mit Ball.
Genau, ich war so ein bisschen zu verspielt. Ich war immer ein bisschen zu verspielt und habe gerne durch die Beine gedribbelt und vielleicht ein Dribbling zu viel gesetzt und den Ball nicht so geschützt, wie das andere in meinem Alter gemacht haben, sondern eher so ein bisschen mit Ballhandling dann so kompensiert und Schnelligkeit. Und ich, wie gesagt, ich glaube, das war dann damals ein bisschen zu unstrukturiert vielleicht, ja.
Ist das der Freigeist, Ma Odo Loh? Wir haben ja von der künstlerischen Ader gesprochen. Deine Mutter ist eine bekannte Malerin, wird den neuen Wilden zugeordnet. Ist das so ein bisschen das, was sie dir mitgegeben hat? Oder anders gefragt, du bist Sportler, sie war Künstlerin. Hat sie irgendwann auch mal versucht, dich für die Malerei zu be begeistern?
Nein, nie. Nicht einmal in der Kindheit hat meine Mutter versucht, mich irgendwie da in die Kunstwelt irgendwie, keine Ahnung, zu pushen oder sowas. Das war nie der Fall. Es war eigentlich immer nur Unterstützung in jeglicher Art. Also egal, was ich mich interessiert habe, das wurde so unterstützt. Also egal, welche Leidenschaft. Und obwohl das Einzige, wo meine Mutter versucht hat, mich so ein bisschen zu animieren, war Musik, Klavier zu spielen. Ja, das war das Einzige.
Spielst du noch? Kannst du spielen?
Ich habe damals Klavierstunden genommen und ich bereue, dass ich da nicht weitergemacht habe, aber am Ende hat der Basketball mich zu sehr konsumiert. Ich kann noch so ein bisschen aus Gedächtnis spielen, aber ich kann keine Noten lesen und nein, also ich kann nicht richtig spielen. Nein.
Aber glaubst du denn, dass deine Art, Basketball zu spielen, so ein bisschen durch das künstlerische Gen, was dir mitgegeben worden ist, beeinflusst ist? Oder ist das zu weit hergeholt?
Um ehrlich zu sein, die Frage habe ich schon so oft gestellt bekommen und am Anfang immer, als ich sie gestellt bekommen habe, dachte ich mir so, das ist ein bisschen Quatsch und zu weit hergeholt. Aber umso mehr ich die Frage, keine Ahnung, beantwortet habe, irgendwann ist mir doch irgendwie klar geworden, eventuell schon. Also eventuell schon, dass das, weil Basketball hat eine gewisse Ästhetik und das ist auch so ein Riesenkomponent, warum ich mich in den Sport verliebt habe. Und mir macht Basketball Spaß, in einer gewissen Art und Weise zu spielen. Und diese Art ist schon eher eine kreativere Art und eine Art, die Spaß macht, sich anzuschauen. Und in der Hinsicht, wer weiß, vielleicht gibt es da also so einen unterbewussten Einfluss. Weißt du? Es kann schon sein. Es kann schon sein.
Ihr seid schon beim Basketball. Ich will da viel früher anfangen. Jetzt kommt nämlich eine ganz knallharte Frage. Ich war total schlecht im Kunstunterricht, hatte immer eine 4 und eine 5.
Ich auch, ich auch.
Hat irgendwann mal meine Schwester was für mich gemacht und dann hatte ich auf einmal eine 2 in Kunst und die war völlig begeistert. Und Olli, du kannst es ja doch. Und jetzt die Frage: Hat denn irgendwann mal deine Mutter was für dich machen müssen im Kunstunterricht, damit du eine gute Note bekommen hast?
Nicht im Kunstunterricht, aber ich erinnere mich damals in der zweiten oder dritten Klasse, da mussten wir mal so ein, oder war das die erste Klasse, ich weiß es nicht mehr, mussten wir mal so einen ausführlichen Familienbaum malen. Da hat meine Mutter das praktisch für mich gemalt. Und die hat dann so ein riesen, keine Ahnung, so ein riesen, so ein Blatt. Es war kein Blatt, es war so ein dickeres Papier, also so ein gutes Papier. Es war dann so ein Gemälde praktisch, so ein Familienbaumgemälde, viel zu gut. Also das war 100% offensichtlich, dass ich das nicht gemalt habe. Daran erinnere ich mich noch ganz genau als Kind, weil ich dachte mir, ich bin damit zur Schule gelaufen, dachte mir, ist doch klar, dass ich das nicht gemalt habe.
Ist der Lehrer darauf reingefallen oder nicht? Wissen wir nicht mehr, ne?
Hundertprozentig nicht. Also
Wenn
das ist Quatsch. Ja.
Also ich
du.
erinnere mich noch bei mir, ich musste mal in der zweiten Klasse eine Giraffe aus Toilettenpapierrollen bauen. Ich habe eine glatte 5 bis 6 bekommen. Es war keine glatte 6, sondern nur eine 5 bis 6.
Machen wir mal eine Ausstellung, Kochs Werke
Ja,
vielleicht.
ich wollte schon sagen, das hört sich auch sehr, sehr schwierig an. Also das ist eine sehr schwierige Aufgabe.
Ja, definitiv. Ich glaube, alle
Erzähl
anderen außer mir haben es hingekriegt.
uns ein bisschen was von der Kindheit. In welchem Kiez bist du in Berlin groß geworden? Künstlerischer Haushalt, wie bist du groß geworden und wann kam dieser Tag, an dem du mit Basketball in Berührung gekommen bist?
Ich bin groß geworden in Charlottenburg in Berlin. Genau, genau, Charlottenburg, also praktisch sehr zentral, sehr, sehr städtlich, also in der Nähe des Kudamms. Das heißt, ich hatte schon sehr viele so urbane Einflüsse in meiner Kindheit, würde ich sagen. Genau, und die haben mich hundertprozentig sehr geprägt in vielen Entscheidungen, die ich dann auch später in meinem Leben getroffen habe. Genau, und im Künstlerhaushalt, also in der Wohnung, in der wir gelebt haben, hing sehr viel Kunst. Es ist sehr speziell eingerichtet, sage ich mal, von meiner Mutter. Und auch, keine Ahnung, im Künstlerhaushalt aufzuwachsen ist halt so ein bisschen unkonventionell, habe ich immer mal gesagt. Das ist meistens die Antwort, die ich gebe. Es ist nicht so normal. Also man trifft Menschen, die alle so ein bisschen verrückt durch den Wind sind. Es gibt immer witzige, lustige Abende zu Hause und in Restaurants und späte Abende. Und man ist irgendwie als Kind immer mittendrin. Und man ist viel, ich bin viel mit meiner Mutter gereist, in verschiedene Städte in Europa, wo meine Mutter Ausstellungen hatte. Und das hat schon auf jeden Fall meine Kindheit in einer gewissen Weise sehr geprägt. Aber immer sehr positiv. Und obwohl als Kind habe ich immer schon gecheckt, dass meine Mutter so ein bisschen anders ist als Künstlerin. Sie trägt einen Turban und hat eine Sonnenbrille getragen, sogar abends, wenn es ein bisschen dunkler wurde. Und keine Ahnung, ich habe mich immer so ein bisschen geschämt als Kind, weil meine Mutter halt so ein bisschen anders war. Aber so in der Jugend habe ich dann irgendwann so geblickt, so dass anders cool ist, dass anders einfach besonders ist und dass das was Cooles hat. Und dann hat es so ein bisschen gekippt bei mir, wo ich mich nicht mehr geschämt habe als Kind, sondern so ein bisschen stolz war, dass meine Mutter, keine Ahnung, Künstlerin ist und ihr Ding so ein bisschen. Genau, und mein erster Berührungspunkt mit Basketball, das war tatsächlich durch meinen Bruder. Der hat damals so ein Nintendo Saga Basketballspiel gespielt. Das ist ganz, ganz, ganz lange her. Und am Anfang des Spiels kam immer so eine Melodie. Und die Melodie, die fand ich als Kind super cool. Und dann habe ich die Melodie mit dem Spiel assoziiert und dann fand ich halt Basketball auch cool. Also eigentlich habe ich Basketball, die Liebe so ein bisschen wurde durch Musik so ein bisschen entfacht, tatsächlich. Und dann habe ich meine Eltern gebeten, so einen Basketballkorb in meinem Hochbett so zu befestigen und dann habe ich da angefangen, Basketball zu spielen auf dem Korb. Genau, so war das.
Okay, du hast gesagt, bist über Musik zum Basketball gekommen, hast gesagt, die Ästhetik vom Basketball gefällt dir. Gibt es dir Bestätigung und tut es dir gut, wenn du, was ja der Fall ist, als ein sehr eleganter Spieler wahrgenommen wirst?
Ja, doch, das tut doch, das, da, 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 da freue ich mich, eine Anerkennung zu bekommen in der Hinsicht. Weil das so ein bisschen, keine Ahnung, das Fundament meiner Leidenschaft für Basketball ist so die Eleganz und die Ästhetik des Spiels. Ich habe mir damals Videokassetten von Michael Jordan, Larry Bird angeschaut und wie Michael Jordan da in der Luft, weißt du, so in der Luft praktisch schwebt und seine Layups macht. Ich fand das als Kind schon so schön anzuschauen, wirklich, also schön, würde ich sagen, dass das etwas ist, was mein Sp ist nicht die Highflyer bin ich nicht, aber generell diese Ästhetik des Sports, das finde ich super wichtig. Und das habe ich dann irgendwie so in mein Spiel einintegriert. Ich habe mir damals Spiele angeguckt, die auch so in einer gewissen Art und Weise spielen. Also mein Lieblingsspieler war nicht, keine Ahnung, Kevin Garnett oder Kobe Bryant oder sowas, sondern so Jamal Crawford war immer mein Lieblingsspieler. Weil ich habe ihn spielen sehen mal, so ein Spiel hatte ich damals, ich habe so DVDs bestellt von so einer Schweizer Firma, Pontel hieß die. Erst waren es Kassetten, habe ich damals bestellt. Ich habe bestimmt zu Hause noch 40 Kassetten,
Ich
40
verliere
Stück, ungelogen.
die Nerven. Du bist ja nur fast 30 Jahre jünger als ich. Und ich habe auch meine ersten NBA-Erfahrungen mit bestellten VHS-Pontel-Kassetten gemacht.
Pontel, Mann, hundertprozentig. Das war meine, das war das.
Echt? Und wann war das? Also bei mir war das, ich muss überlegen, bei mir war das irgendwie ja in den 80er Jahren, da warst du noch nicht geboren.
Ja, super prägend für mich, diese Firma damals. Ich habe das war bei mir war das so 2000, 2001, 2002,
Okay.
2003. Ich habe damals viele Pontiac-Kassetten bestellt und dann irgendwann haben die geswitcht auf DVD.
Okay.
Und ich erinnere mich, da damals mochte ich die Minnesota Timberwolves und die San Antonio Spurs extrem. Und dann habe ich so, ich glaube, die Hälfte der Saisons von den Timberwolves und Spurs habe ich auf DVD bestellt. War pro Spiel war das, weiß ich nicht mehr, so 5 Euro damals oder 7 Euro, was auch immer. Und die Timberwolves haben in der Saison 2003, 2004, glaube ich, ihr erstes Season, der Season Opener war gegen die New York Knicks.
Das weißt
Und
du
das
noch.
Spiel, ja, das weiß ich noch, weil das Spiel habe ich mir dann auf DVD angeguckt und da habe ich Jamal Crawford das erste Mal gesehen.
Okay.
Und dann habe ich ihn spielen sehen, dachte mir, Alter, was ist das? Wer ist das? Wie spielt er Basketball? Das hat mich super begeistert. Und ab dem Moment war ich Jamal Crawford.
Jamal Crawford ist doch der, ich sage jetzt mal, Erfinder des Shake and Bake, oder?
Ja, safe. Er ist der Erfinder des Shake and Bakes. Vielleicht Tim Hardaway hat es auch schon sehr stabil gemacht. Aber ja, der Shake and Bake Move ist Jamal Crawfords Patent 100 Pro.
Und den hast du wahrscheinlich auch versucht zu kopieren, oder?
Ja, den habe ich sehr oft damals beim Anlaufen, Warm-ups, habe ich den immer rausgehauen. Im Spiel habe ich den noch nie gebracht. Eigentlich, bevor meine Karriere irgendwann mal endet, muss ich den mal bringen, weil
Bis heute noch nicht im Spiel gebracht.
nein, noch nie, es hat sich nie ergeben. Ne? Das muss auch stimmen mit dem Verteidiger.
Hey, bei den nächsten Euroleague-Spielen von Mailand, die ich schaue, da werde ich aber dermaßen darauf achten, dass du den mal setzt in der Euroleague.
Das wär eine Ansage, Mann. Das wäre eine Ansage.
Ach,
Aber wenn man sich jetzt so Videos reinzieht und jedes Kind, jeder Jugendliche hat ja irgendwann mal ein sportliches Vorbild nachgemacht. Einer wollte dann so werden wie Roger Federer, hat es nicht geschafft. Einer wollte so werden wie, keine Ahnung, irgendwie ein Fußballer oder eben ein Basketballer. Warum hast du es denn dann geschafft? Hattest du schon Talent? Hast du dir das so gut abgeguckt, dass du genau wusstest, was du wie machen musstest?
Ich hatte schon immer ein sehr gutes Ballgefühl. Meine Eltern haben mir gesagt, dass mein erstes Wort war Ball, das ich gesagt habe als Baby. Ich habe auch so eine Geschichte erzählt bekommen, dass ich mal auf dem Spielplatz war. Da war ich noch ziemlich jung, so knapp 3 oder 4. Und dann hatte irgend so ein Kind einen Ball. Da habe ich den Ball genommen und angefangen zu dribbeln. Einfach so, obwohl ich das noch nie gelernt habe. Und irgendwie war das so imposant oder ich war vielleicht noch so jung, dass der ganze Spielplatz das irgendwie wahrgenommen hat und die ganzen Eltern von den Kindern dann auf einmal so gestaunt haben, dass ich da irgendwie den Ball so dribbeln kann. Und keine Ahnung, die Geschichte, die wurde mir auch erzählt. Und ich denke schon, also dass ich so eine gewisse Ballbegabung einfach hatte als Kind. Und da war Basketball dann der perfekte Sport dafür. Also denke ich, habe Glück gehabt mit dem Talent, das ich hatte, dass ich dann die richtige Nische gefunden habe, die dann für mich funktioniert hat. Und ich erinnere mich auch, da wo ich angefangen habe. Mein erster Verein war DBV Charlottenburg in der U12. Und ich erinnere mich, als ich zum ersten Training kam, haben die ganzen, meine Teamkameraden alle noch Korbleger geübt und gelernt. Und ich kam zum Training und konnte direkt einen Korbleger. Während die anderen das noch nicht so ganz geschafft haben mit den Schritten, mit der Koordination und auch die Korbleger so vermasselt haben. So, das war für mich irgendwie ganz, ganz natürlich. Zu dribbeln, 1, 2 und dann einen Korbleger mit der rechten Hand. Und in dem Moment, ich weiß noch ganz genau, das erste Training, DBV Charlottenburg, U12, in dem Moment habe ich gemerkt, ich bin gut in dieser Sache. Also ich habe da irgendwie ein Talent für. Und das war der Moment, wo ich dann durchgezogen habe, wo ich dann gemerkt habe, das ist meine Leidenschaft, die macht mir Spaß und ich glaube, ich bin in der Sache auch ziemlich gut.
Hast du denn vorher andere Sachen ausprobiert, andere Sportarten?
Ja. Ich habe Fußball gespielt immer. Ich habe Fußball gespielt vor Basketball. Genau. Ich würde sagen, Fußball eigentlich hauptsächlich.
Aber es hat dich
Und
nicht so gecatcht
zwischen.
wie beim Basketball.
Nochmal, Entschuldigung.
Das hat dich dann nicht so gecatcht wie beim Basketball.
Ja, Fußball hat mir immer Spaß gemacht, aber nicht so wie Basketball. Basketball war, sobald ich dann angefangen habe, bei DBV Charlottenburg und auch immer auf dem Freiplatz und alles, das hat mir irgendwie mehr getaugt, mir mehr Spaß gemacht.
Es stellt sich natürlich die Frage, bei so einem talentierten Jugendlichen, der in Berlin aufwächst, warum bist du nie zur Alba in der Jugend gewechselt?
Wie gesagt, ich habe angefangen U12, DBV Charlottenburg. Und DBV war ein kleiner, also ich würde sagen, ein kleiner Verein. So, die Kinder, die in Charlottenburg und Wilmersdorf, also West-Berlin praktisch aufgewachsen sind, die sind zu DBV gegangen. Der beste Verein damals in der U12 war TUSLI. Und TUSLI war so ein bisschen der Verein, der geknüpft war zu Alba. Und es gab noch BG 2000 in Berlin. Das war auch ein sehr guter Verein, besser als DBV Charlottenburg, auch in West-Berlin. Und ich hätte auch dahin gehen können, aber ich bin zu DBV und es ist einfach so passiert. Und der Verein war klein, ich habe da meine Freunde gehabt, ich habe da Spaß gehabt, Leidenschaft. Und irgendwie gab es dann irgendwann so eine Rivalität. Und man hat auch keine Vereine gewechselt in Berlin damals, in der U14, U12, U16. Man ist mit einem Verein geblieben. Es ist selten passiert, weil Tusli hat trainiert in Prenzlauer Berg. Das ist weit entfernt von dem Bezirk, wo ich wohne. Das ist 35, 40 Minuten. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder wie auch immer. Deswegen hat es einfach für mich am meisten Sinn gemacht, bei DBV Charlottenburg zu spielen. Und zuletzt kann man auch noch sagen, da konnte ich mich entfalten bei DBV. Das war ein kleiner Verein, es ging um Spaß, es ging darum, seine Leidenschaft auszuüben, seine Freunde zu sehen. Es war noch nicht so leistungsorientiert. Und bei TuSLI war das schon leistungsorientierter. Bei TuSLI war das, die haben öfter trainiert als wir, die haben härter trainiert als wir. Und es war vielleicht auch nicht so spaßig. Die ganzen Jungs, die bei TuSLI gespielt haben, waren bei der Berliner Auswahl und im Kader und dann später auch in der Nationalmannschaft. Und die von bei DBV war das einfach nicht der Fall. Der Verein wurde in der Hinsicht nicht ernst genommen.
Olli, du hattest doch noch mal irgendwas auf der Pfanne. Ich erinnere mich an den Anfang, irgendwas von 15.000 Einwohnern.
Ja, genau. Der gute Maodo hat dann die Metropole Berlin dann verlassen und bis Richtung USA.
Richtig,
Und da
genau.
gab es so ein, darf man das sagen, so ein Kaff,
Ja.
Wilbraham, hat man bis heute noch nie gehört. Erklärt,
Richtig.
was man in Wilbraham machen kann.
Man geht zur Prep School.
Ja.
Genau.
Ganz
Ich
einfach,
stand.
Olli.
Richtig.
Du
Ich
wolltest
war
dahin,
18.
du wolltest unbedingt in die USA.
Ja, weil ich war 18. Ich habe mein Abitur gemacht in Berlin und habe meine letzte NBBL-Saison gespielt und zweite Regionalmannschaft habe ich gespielt. Und ich habe mein Abitur gemacht und dann, ich wollte aufs College unbedingt. Ich wollte unbedingt aufs College. Aber ich hatte kein Stipendiumangebot bekommen von irgendeinem College, weil, keine Ahnung, ich war irgendwie nicht gesehen, ich hatte keine Plattform. Es hat einfach nicht hingehauen. Deswegen, damals kannte ich jemanden in Berlin, der Spielern verholfen hat, nach Amerika zu kommen. Und der hat mich dann in Kontakt gebracht mit dieser Schule, mit dieser Prep School. Und meinte, Maude, du kannst, die bieten dir ein Stipendium an, du könntest da ein halbes Jahr lang Basketball spielen und deine Schule nochmal ein weiteres amerikanisches Abitur machen und dich vor Ort nochmal für Colleges empfehlen. Und zu dem Zeitpunkt war meine Option, in Berlin zu bleiben und zweite Regionalliga Basketball zu spielen oder nach Amerika und versuchen, dort sich für Colleges zu empfehlen. Und das war für mich eine klare Entscheidung. Ich wollte unbedingt aufs College, ich wollte Basketball spielen und auch eine Ausbildung bekommen, also eine Ausbildung. Und dann bin ich dahin geflogen, nach Wilbraham in Monson. Das ist mitten in Massachusetts. Der größte Ort in der Nähe war Springfield, Massachusetts. Mitten im Wald praktisch war dieses Internat slash Highschool-Schule. Und ich bin da angekommen und hatte einen wahnsinnigen Kulturschock aus Berlin natürlich, dort anzukommen, fremdes Land, andere Kultur, andere politische Sichten und ja, muss mich erstmal anpassen. Aber habe dort Basketball gespielt und mich dann letztendlich für einige Unis empfohlen und habe dann mein Stipendium angenommen auf der Columbia University in New York.
Nach wie vielen Tagen, nach wie vielen Tagen wolltest du denn wieder weg?
Was heißt weg? Es war cool, es war wirklich, ich hatte ab und zu wirklich Heimweh gehabt, aber ich kann mich anpassen, alles gut, war schon okay. Also ich habe noch Freunde von dieser Prep School und es war auch eine tolle Zeit. Es war nur ein Kulturschock, es war echt war einfach anders, als was ich bekannt habe. Ich konnte mich auf meine Schule fokussieren, ich habe das Highschool-Diploma gemacht im Vergleich zum deutschen Abitur. Es ist wirklich ein Klacks, es ist super einfach. Ich habe nur Straight A's bekommen. Und konnte mich auf Basketball fokussieren, habe mein Basketball gespielt und weil meine Noten so gut waren, konnte ich mich dann für die Ivy League Schule Columbia University empfehlen. Und genau, die haben gesagt, dass die Interesse haben. Dann musste ich nochmal so ein SAT schreiben und nochmal einen besseren Score bekommen, um bei einer Ivy League Schule angenommen werden zu können. Habe das gemacht und bin dann nach New York.
Jetzt noch mal zurück. Du hast gesagt, der nächstgrößere Ort war Springfield. Da ist die Hall of Fame. Hast du die mal besucht in deiner Zeit? War das ein Ding, wo du gesagt hast, da muss ich mal hin oder eher nicht?
Komischerweise war ich nie so interessiert, dahin zu gehen. Aber ja, Springfield, da ist die Hall of Fame. Aber Springfield, Massachusetts, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, auf der Wilbraham and Monson Academy, war einer der kriminellsten Orten Amerikas. Also das war so, der Ort hat gegrenzt an Wilbraham. Das war halt noch so eine Sache. Ja. Man konnte auch nicht so richtig so sich dort fortbewegen oder wirklich. keine Ahnung, den nächsten großen Ort anschauen, weil Springfield war sehr kriminell zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt. Daher habe ich da nicht viel Zeit verbracht. Ich bin einmal zum Bahnhof, habe meinen Official Visit genommen und bin Penn Station, Manhattan, New York gefahren mit dem Zug. Das war mein einziger Kontaktpunkt mit Springfield, den ich hatte.
Du hast gesagt, du hast dich dann für Columbia, eine Ivy League Schule, entschieden. Das ist ja nur akademisch ganz weit oben, basketballerisch eher nicht. Ich weiß, als du zur Nationalmannschaft gekommen bist, habe ich mit Chris Fleming über dich gesprochen. Und Chris Fleming hat von dir geschwärmt, hat aber auch gesagt, du Stefan, die Ivy League ist vom Niveau her wie die deutsche Pro B. Hast du eine akademische oder eine basketballerische Entscheidung getroffen für Columbia?
Beides. Beides. Ein anderer Faktor, der sehr mit in meine Entscheidung gespielt hat, war der Fakt, dass es in New York ist.
Ja, klar.
Weil ich war in Wilbraham, da in Massachusetts, und habe den Zug genommen nach New York, mitten in Manhattan, und war das erste Mal in New York, bin aus dem Bahnhof gestiegen und mein erster Schritt, es war ein schöner sonniger Tag, das weiß ich noch ganz genau, und ich steige, ich gehe aus der Bahnhofstür raus und direkt. Wirklich, das Hupen, die Energie, das Tempo der Stadt, die Menschen. Ich bin sofort verliebt, sofort. Ich war sofort wieder, habe ich mich wohlgefühlt. Das erste Mal habe ich das Gefühl gehabt, wo ich diese Phase hatte mit Prep School, zu Hause oder beziehungsweise etwas, das mir bekannt vorkommt. Und deswegen, ich habe mich entschieden, zu Columbia zu gehen, wegen New York. Basketball auch. Ich war schon gut als Spieler, hatte sehr viel Talent, aber ich habe irgendwie realisiert, ich muss irgendwo hin, wo ich auch spiele. Und Columbia war Division One, also das ist die beste Division in College Basketball. Das heißt, ich wusste so ein bisschen, ich kann gefördert, beziehungsweise ich werde ein bisschen herausgefordert, also ich kann nicht herkommen und dominieren, sondern ich muss mich auch entwickeln, um hier dominieren zu können. Aber ich habe die Chance, mich hier zu entfalten. Und das habe ich irgendwie, das war die perfekte Mischung für mich. Also das Level war nicht zu niedrig und nicht zu hoch für mich. Es war genau das richtige Level für mich zu dem Zeitpunkt, wo ich da ankam.
Wie ist das? Also ich meine, wir alle wissen, wie es abgeht, wenn North Carolina gegen Duke spielt. Wie ist das, wenn Columbia gegen Yale spielt? Also gibt es dann Trash-Talk mit Literaturzitaten und binomischen Formeln oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
Nein, nein, es gibt es. Ja, klar, es gibt Rivalitäten. Yale, Columbia waren Rivalität, hundertprozentig. Ja, viele der Ivy League-Schulen waren. Ja, Harvard, Columbia ist eine Rivalität. Princeton, Columbia. Ja, keine Ahnung. Das sind halt die Ivy League-Schulen und man konkurriert halt. Man will am Ende der Saison Nummer 1 sein. Ich meine, wir haben gegen ein paar große Unis gespielt in meiner Zeit. Wir haben gegen Villanova gespielt, gegen Villanova gewonnen. Wir haben gegen Kentucky gespielt, die Saison, wo die ungeschlagen waren und haben in der Halbzeit geführt. Die waren richtig schockiert, die wussten gar nicht, was mit denen geschieht. Und haben dann knapp das Spiel verloren. Die Zeit, also mein Jahrgang, wo wir auf der Columbia waren, ist das Programm.
War das die Kentucky-Mannschaft mit Anthony Davis?
Ja, mit Anthony Davis,
Wow.
Carl Anthony.
Kit
Hat
Gilchrist.
ja, das war die Mannschaft, das war die. Die Harrison Twins, Alex
Da
Poitras.
habt ihr zur Halbzeit geführt.
Wir haben
Chapeau.
zur Halbzeit geführt. Die Halle war still. Wir wussten gar nicht, was mit denen geschieht. Wirklich,
Ja.
das war wild. Wir hatten echt ein gutes Spiel. Was ich sagen wollte, ist die Zeit, wo ich auf dem College war und mein Jahrgang. Wir haben das Programm, beziehungsweise auch der Trainer, der uns rekrutiert hat, wir haben das Programm nach oben, würde ich mal sagen, so ein bisschen geschraubt. Also, wir haben echt positive Win-Seasons gehabt und haben ein bisschen mehr aus dem Programm gemacht, als was Columbia normalerweise ist. Jetzt in den letzten Jahren ist das Programm wieder in den Keller gerutscht. Aber die Zeit, wo wir da waren, haben wir gewonnen und haben echt tolle Siege gefeiert und am Ende auch so ein CIT Championship gewonnen. Also, das waren schon gute Jahre für die Geschichte des Programms von der Columbia University. Also, ich bin auch stolz darauf, so ein bisschen Teil dieser 4 Jahre gewesen zu sein.
Und das Leben in New York, neben College, neben Basketball, hast du doch bestimmt auch ein bisschen was angeguckt, oder?
Ja, traumhaft, Mann. New York. Ich vermisse die Stadt so sehr. Wirklich die 4 Jahre. Die Energie, wie gesagt, auf der Straße. Es ist so, entweder man liebt es oder man hasst es. Ich glaube, das ist so der Satz, der oft benutzt wird, um New York zu beschreiben. Es kann einen so ein bisschen so erdrücken oder es kann einen so mitnehmen. Und all die verschiedenen Kulturen, die vertreten sind in der Stadt. Man kann essen, was man will. jede Küche ist vertreten. Das kulturelle Angebot ist verrückt. Kunst, Musik, Konzerte. Das Nachtleben war cool. Das Nachtleben war extrem cool, sobald man halt 20, 21 war und dafür alt genug war. Und das Leben auf dem Campus einfach. Wie gesagt, der Campus ist mitten in Manhattan, Upper West Side, so 4, 5 U-Bahn-Stationen von Times Square entfernt. Wir hatten unsere eigene U-Bahn-Station von der Uni. War einfach eine coole Zeit, Mann. War echt cool.
Also du bist Städter, du bist in einer Weltstadt groß geworden, du warst da in der Weltstadt. Ich liebe ja zum Beispiel auch Berlin, habe aber immer so die Sorge, ich kann da nicht schlafen nachts, weil ich immer Angst habe, ich verpasse was. Weil du hast es so schön gesagt, es ist ja voll Energie. Manchmal ist es mir zu viel Energie. Aber ich höre, du brauchst Stadtleben, aber auch für dich.
Ja, ich brauche das schon. Ich verbringe auch in der Saison ziemlich viel Zeit in der Stadt. Also, wenn ich so ein bisschen ab und zu mit so Mitspielern rede, dann frage ich so, ey, was habt ihr gemacht gestern oder was habt ihr gemacht am Off-Day? Und voll oft heißt es so, ich war auf der Couch, habe mich ausgeruht, gar nichts. Und dann denke ich mir so, boah, mache ich ein bisschen zu viel außerhalb des Trainings oder außerhalb der Spiele? Oder sollte ich mich auch ein bisschen mehr ausruhen? Aber ich kann nicht. Also wenn ich in der Stadt bin, dann muss ich irgendwie raus. Es gibt mir so Energie, es gibt mir irgendwas. So in die Stadt zu gehen und in Restaurants zu gehen, andere Menschen zu sehen, das gibt mir was. Oder keine Ahnung, verschiedene Läden anzugucken. Hier in Mailand ist zum Beispiel, wurde ja schon erwähnt, so die Mode ist super, super verrückter Komponent der Stadt. Also wie sehr so Stil und Mode Faktor hier in der Stadt, das ist schon sehr beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend. Also man kann in die Stadt gehen und man kann einfach Leute beobachten und das ist schon sehr interessant.
Das ist genau meins. Also wenn andere Leute am Strand liegen, ich kann mit einem Kaffee mich an so einem Platz setzen, an so einem Kaffee und kann mir nur Leute angucken. Ich brauche gar nicht reden und kommunizieren, einfach nur einwirken und gucken. Das ist
Ja,
ganz.
das ist, ja, ist klar, irgendwie gibt es einem was.
Und deswegen bist du ja von New York nach Bamberg in die nächste große Metropole.
Ja, das war dann ein bisschen wieder uncharakteristisch in der Hinsicht, aber ich habe tatsächlich, als ich damals vor der Entscheidung stand, ob es Bamberg, München oder Berlin wird, der einzige Mangel, den ich an Bamberg hatte, war, dass ich dachte, 70.000 Einwohner, komme ich da klar? Das war wirklich mein einziger Gedanke, wo der einzige negative Aspekt. Und als ich da irgendwie drüber schauen konnte, dann habe ich mich entschieden für Bamberg wegen der Euroleague und wegen der dominanten Zeit, die in der Bamberg da gespielt hat. Genau, und nicht nur das, sondern ich habe Bamberg sehr gefeiert. Also ich fand es sehr schön in Bamberg. Ich hatte da wirklich tolle Jahre und habe so ein bisschen das familiäre, ruhigere Leben kennengelernt. Und das war echt cool.
Du wirst aber natürlich noch einen kleinen Step zurückgehen. Wenn du in den USA Basketball spielst, hast du ja sicherlich auch Erwartungen an dich, Träume, möglicherweise auch da länger zu spielen, auch in anderen Ligen. Stichwort NBA. Das war ja für dich
Ja, ja, ja.
ne?
Ja, ich hab Summer League gespielt mit den Philadelphia 76ers. Genau, und ich hatte auch so 9 NBA-Workouts mit verschiedenen Teams gehabt nach meiner Uni-Zeit. Und genau, das hat Spaß gemacht. Die ganzen Workouts hat echt Spaß gemacht. Auch die Summer League zu spielen hat Spaß gemacht. Ben Simmons war Rookie in dem Jahr, wo ich Summer League gespielt habe für die Sixers. Er hat halt die Point Guard-Rolle übernommen und hat den Ball viel gehandelt und viel den Ball in der Hand gehabt, ist ja klar. Deswegen in der Summer League habe ich viel off the ball gespielt, also eher so eine Shooter-Rolle gehabt, was ein bisschen schade war, weil ich gerne den Ball in der Hand gehabt hätte und das wäre mein Spiel mehr zugunsten gekommen. Aber nichtsdestotrotz habe ich ein gutes Summer League gespielt, habe mich in die Rotation gekämpft in dieser kurzen Zeit, habe Spieler wie Alex Caruso aus der Rotation geworfen und habe mich so gut wie möglich empfohlen und habe dann auch damals war das noch die D-League, nicht die G-League, habe ich so einen Partially Guaranteed Deal bekommen. Das war damals das Äquivalent von dem Two-Way-Deal. Das hieß Partially Guaranteed. Also ich wäre Teil der Mannschaft gewesen im Training Camp und wenn ich am Ende des Training Camps im Roster gewesen wäre ich im Roster, dann hätten sie mir einen Fully Guaranteed Deal geben müssen. Aber wenn ich am Ende des Training Camps aus dem Roster, also wenn die mich gecuttet hätten, dann wäre ich in die D-League gekommen, also in die G-League. Und das war mir damals zu riskant. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich den Bamberg-Vertrag schon auf dem Tisch. Und dann hieß es, nehme ich das Risiko und nimm den Partially Guaranteed Deal von den Sixers an, die interessiert sind an mir. und lande eventuell in der G-League oder nehme ich den garantierten Vertrag von Bamberg, Euroleague, Top-Mannschaft in Deutschland, finanziell auch, war das ein guter Deal für mich. Was mache ich? Und dann habe ich mich für Bamberg entschieden. Genau, aber jetzt so, klar, also im Rückblickend denkt man sich immer, was wäre passiert, wenn man die oder das und das für eine Entscheidung und der Spieler hat doch auch den Partial Guarantee angenommen und hat dann am Ende einen Vertrag bekommen. Klar, sowas denkt man sich, aber hey, weißt du, so ist das Leben. Man trifft Entscheidungen, man lebt mit seinen Entscheidungen und das Leben entfaltet sich so, wie es sich entfalten soll. So ist das in meinem Fall gewesen.
Bamberg, Bayern, Berlin, die drei großen Bs des deutschen Basketballs. Bamberg hast du jetzt schon so ein bisschen beschrieben. Kleine, aber feine Stadt, wirklich sehr schön. Wo hat es dir am besten gefallen? Was war von diesen drei Stationen die, wenn du zurückblickst, über die du sagst, das war meine schönste Zeit?
Boah, ist schwer zu sagen, wirklich. Es
Meine, du
ist
bist
so
an allen
schwer.
Standorten deutscher Meister geworden, ne?
Ich kann das wirklich. Es ist keine diplomatische Antwort, wirklich. Ich will jetzt nicht diplomatisch sein oder sowas, sondern es ist tatsächlich so, wie ich mich fühle. Jede Destination, wo ich gespielt habe, war schön und besonders in der eigenen Art. Okay, Berlin ist zu Hause. Berlin ist zu Hause. Und der Verein und der Spielstil, den ich da gespielt habe, da habe ich nochmal einen Schritt gemacht und das war sehr prägend. München als Berliner, das war auch eine interessante Sache und ich hatte meine Vorurteile, aber die Stadt und der Verein haben mich so positiv überrascht. Ich habe mich da so wohl gefühlt, ja. Das war schon, das war, da war ich selber von mir erschreckt. Und Bamberg habe ich meine Lebenspartnerin gefunden und habe so das langsame familiäre Leben so ein bisschen kennengelernt und die Begeisterung in Bamberg, in der Stadt, in Freak City, das war besonders, das habe ich so noch nie irgendwo gespürt davor. Also, das waren alles, alle Orte waren irgendwie besonders in ihrer eigenen Art.
Das war dann Format, da kann man ja vielleicht fragen, wenn wir nur an die Titel denken, insgesamt waren es vier, gibt es einen deutschen Meistertitel, der für dich der besonderste war? Ist es dann der erste? Ist es dann der in der Heimat?
Der erste war am besondersten so ein bisschen, weil wir hatten so ein super dominantes Jahr mit Bamberg, haben den Pokal gewonnen, haben den Titel gewonnen und die Art und Weise, wie wir gewonnen haben, wir haben so ziemlich dominiert. Also es hat alles funktioniert, die Mannschaft hat gepasst, die Rollen haben gepasst, die Art und Weise, wie Trinkieri gecoacht hat, der Basketball hat gepasst, es hat Spaß gemacht, ich habe viel gelernt und die Begeisterung so in Bamberg war so auch weit oben. Also das war schon so ein bisschen für mich der erste Titel, der war schon sehr besonders.
Jetzt bist du letzten Sommer mit 30 Lenzen ins Ausland gewechselt. Eine spontane Entscheidung oder etwas, was du dir immer vorgenommen hast? Das sagen ja viele Leute immer ab einem gewissen Zeitpunkt, gerade so, wenn ich 30 bin, will ich noch mal was Neues machen, will ich ins Ausland, will ich noch mal eine andere Kultur kennenlernen. Was war so bei dir da die Motivation und der Hintergrund?
Bei mir war die Motivation, neue Erfahrungen, sportlich nochmal auf einem anderen Level zu versuchen zu konkurrieren. Genau, die beiden Sachen, würde ich sagen. Ich finde so, in meiner Karriere habe ich in vielen Situationen schon Nein gesagt zum Ausland. Und jetzt, wo ich 30 geworden bin, dann nach meinem letzten Jahr in Alba, war mir so klar, okay, ich muss es entweder jetzt machen oder vielleicht irgendwann wird es zu spät. Und da wollte ich auch nichts bereuen. Ich wollte nochmal eine andere Erfahrung erleben. Ich habe in Deutschland auch jetzt dann einige Jahre gespielt und einige Titel gewonnen und mit verschiedenen Mannschaften gespielt. Ich dachte, ich wollte nochmal eine andere Erfahrung und Basketball woanders erleben. Und deswegen habe ich mich entschieden, das jetzt zu machen, weil vor allem, weil ich auch in den vorherigen Jahren öfter zu sehr, sehr guten Teams und tollen Angeboten Nein gesagt habe. Dachte ich mir, ich muss das jetzt machen, egal was.
Was ist so eingetroffen, wie du dir das gedacht hast, und was ist komplett anders?
Also vom Niveau her, Basketball ist Basketball. Da dachte ich vielleicht, keine Ahnung, dass da ein Riesenunterschied ist, aber da ist nicht so viel Unterschied. Also wenn man spielen kann, kann man spielen. Wenn man das, was funktioniert, egal woanders, funktioniert auch, keine Ahnung, ab einem gewissen Niveau, beziehungsweise wo ich mich befunden habe in meiner Karriere, würde ich sagen, dass man sich da schnell anpassen kann. Dass es nicht so ein großer Sprung war, wie vielleicht ich das erwartet habe. Ja, das würde ich sagen. Okay, unerwartet auch die Verletzungen, die ich hatte. Ich war diese Saison leider sehr, sehr viel verletzt. Das war ein bisschen bitter. Also vor allem Muskelverletzungen, das war in meiner Karriere noch nie der Fall. Und das ist jetzt hier dann zweimal aufgetreten. Das habe ich mir nicht so vorgestellt, leider. Aber abgesehen davon gibt es auch viele, viele, viele Ähnlichkeiten zwischen dem deutschen Basketball und jetzt in Italien zu spielen. Also hier ist Basketball auch nicht der Nummer-1-Sport, so wie in Deutschland. Fußball ist Nummer-1, das merkt man schon. Und ist schon noch so ein Nischensportart, sage ich mal. Genau, und auch von der die Art und Weise, wie die Ligen aufgebaut sind, mit der Doppelbelastung, ist das auch ziemlich ähnlich alles. Also ja, also es gibt viele Parallelen und auch einige Unterschiede.
Hast du für dich das Thema NBA endgültig zu den Akten gelegt?
Ja, also, weißt du, im Sommer, dann spielt man im Sommer wieder Nationalmannschaft und dann macht man ein, zwei, drei gute Spiele und dann heißt es wieder, wechsel noch in die NBA und dann wird wieder geschrieben und dann kommentiert er und sagt, ey, der Junge könnte in der NBA spielen. Ich meine, am Ende, klar, es ist immer so ein bisschen Traum jedes Spielers, aber ich denke, viele Spieler kommen so an, wenn man ein gewisses Level erreicht hat, so ein bisschen, vor allem auf dem europäischen Niveau, dann kommen viele Spieler zu dem Zeitpunkt oder zu dem Ort, wo sie so ein bisschen merken, ab und zu passiert was, wie es passieren soll, oder es passiert nicht. Das ist ab und zu so im Leben. Ab und zu klappt etwas, ab und zu nicht. Und ich denke so, ab einem gewissen Niveau muss man am richtigen Zeitpunkt zum richtigen Ort sein. Es muss einfach passen, die Situation muss stimmen. Auch Spieler, die in der NBA spielen, viele. Die schaffen es nicht, dann da zu bleiben. Und die schaffen es vielleicht dann nur nicht, da zu bleiben, weil sie in der falschen Situation sind, obwohl sie genug Talent haben oder gut genug sind. Und andere Spieler sind in der NBA, die vielleicht nicht in der NBA sein sollten, aber die in der richtigen Situation einfach reingerutscht sind und dort es geschafft haben, sich irgendwie zu etablieren. Also, ich bin d'accord ein bisschen mit meiner Karriere. Und klar, wenn die NBA irgendwie noch jetzt, wenn ein Vertrag kommt, dann klar, wäre das ein Traum, den würde ich wahrnehmen. Aber ich habe so ein bisschen realisiert, dass man am Ende muss, dieses Gerede und dies und das, und man weiß, man könnte da spielen und man könnte da auch das und das schaffen, das bringt alles nichts. Am Ende muss ein Vertrag kommen oder nicht. Und
Ja.
das ist am Ende so ein bisschen, was so die Realität ist. Ein Vertrag muss entweder kommen und nicht. Und ab und zu kommt er in gewissen Fällen und die Situation passt oder man spielt im richtigen Zeitpunkt gut oder wie auch immer und vielleicht kommt er nicht. Und so ist das halt. Also ein Traum ist es auf jeden Fall, aber es ist nicht so zwingend. Und man hat auch so ein bisschen verstanden, dass das Leben sich so entfaltet, wie es sich entfaltet.
Realitäten. Die Realität ist, du bist Weltmeister. Beschreib mal, mit welchen Erwartungen du nach Asien gefahren bist und wie sie sich vielleicht auch während des Turniers verändert haben. Oder haben sie sich gar nicht verändert während des Turniers?
Also, wir kamen ja von der Europameisterschaft, wo wir Bronze gespielt haben. Und ich hatte so einen richtig bitteren Nachgeschmack nach dem Spiel gegen Spanien, weil ich der Meinung war, dass wir hätten besser spielen können und dass wir eine Chance verpasst haben, für Gold zu spielen in der Europameisterschaft. Das war so wirklich, glaube ich, die bitterste Niederlage meiner Karriere. In der Hinsicht sind wir in den Sommer gegangen und bin ich in den Sommer gegangen mit der Erwartung, eine Medaille zu gewinnen. Dass es Gold wird, nein, das war nicht klar und das war nicht, sage ich mal, 100% die Erwartung. Sondern die Erwartung war, dass wir anknüpfen von der Europameisterschaft und weit wieder eine Medaille gewinnen. Das war so ein bisschen die Ambition, die ich persönlich hatte.
Und hat sich das während des Turniers verändert, als du gemerkt hast, hey, wir spielen richtig gut? Ich sag mal, wenn wir mal das Lettland-Spiel rausnehmen, habt ihr ja wirklich auf Top-Niveau gespielt. War dann irgendwann bei dir auch da, hey, vielleicht kann es diesmal dann das werden, was wir bei der Europameisterschaft nicht geschafft haben, nämlich, dass wir um Gold spielen?
Ja, das war aber schon, also dass Gold möglich ist, das war mir klar. Aber dass man es erwartet, das war nicht der
Okay.
Fall bei mir. Dachte ich, dass Gold möglich ist, als wir gegen USA gespielt haben in Abu Dhabi. Als wir da knapp verloren haben, da war mir klar, hey, wir könnten es schaffen, Gold zu gewinnen, weil Wir haben USA gesehen als wahrscheinlich die größten Konkurrenten oder das beste Team im Turnier. Und wenn wir so gegen die spielen und vor allem nicht mal gut gespielt haben, dann ist das auf jeden Fall machbar.
Und ihr habt Back-to-Back gespielt. Das war euer zweites Spiel in 2 Tagen in Abu Dhabi. Würdest du dir manchmal wünschen, in der Nationalmannschaft öfter gemeinsam mit Dennis auf dem Feld zu stehen?
Also in der Europameisterschaft stand ich viel mit Dennis auf dem Feld.
Ja, aber jetzt bei der WM weniger.
Jetzt bei der
Deswegen
WM
frage
weniger.
ich.
Richtig, bei der WM war das weniger. Also ich habe ja schon viel Erfahrung mit Dennis und wir haben ja schon viele Jahre zusammengespielt, auch jetzt in den Jahren mit Fleming und auch mit Rödel. Und wir standen schon viel auf dem Feld zusammen und es hat eigentlich auch oft gut funktioniert. Also in der Hinsicht wäre das jetzt nichts Neues für uns oder für mich. Aber gleichzeitig auch von der Bank zu kommen und dann den Ball zu führen, das ist natürlich auch etwas, das mir liegt. Und halt auf der 2 zu spielen, ist ja etwas, was mir eher nicht liegt. Ich habe das halt nur über die Jahre im Sommer mit der Nationalmannschaft so ein bisschen erlernt, sage ich mal. Also, keine Ahnung. Ich finde, in der Europameisterschaft hat es sehr gut funktioniert. Ich muss jetzt nicht zwingend mit Dennis zusammenspielen, sage ich mal so. Ich könnte es machen und vielleicht phasenweise, wenn das Spiel irgendwie Sinn macht, dann wäre das eine Option. Aber ich meine, wir sind Weltmeister geworden. Es hat ja irgendwas funktioniert. Also.
Hat sehr viel funktioniert.
Hat dieser Titel auch was mit dir gemacht? Sitzt du manchmal abends in deiner Stadt, guckst zurück? Hast du oft Gedanken, an diese Bilder? Bist du hungriger geworden auf mehr Titel oder sagst du, ich habe das Größte erreicht, was ich erreichen kann? Wie ist deine Gefühlslage einige Monate nach der WM?
Ja, ich bin froh und stolz, Teil einfach dieser Generation, dieser Truppe zu sein, so ein bisschen. Und irgendwie Teil dieser deutschen Basketballgeschichte zu sein. Ich bin froh, einfach Teil dieser ganzen Bewegung zu sein und einer dieser Figuren zu sein. Und ich bin froh und freue mich so ein bisschen auch auf die Zukunft. So was das so ein bisschen, wie sehr das uns zusammengeschweißt hat und wie sich das entfaltet in der Zukunft. Darauf freue ich mich. Und das ist auch so etwas, so ein Gefühl, das ich habe, so mit den Jungs, weißt du, man ist verbunden, so fürs Leben, weil man einfach Geschichte geschrieben hat zusammen. Und das ist so eine Freude, ein bisschen. Genau, das ist, ich bin immer noch so ein Freudemoment, sage ich mal. Dass man zusammen mit einer Truppe von Leuten etwas Cooles erreicht hat und wie genau, man fühlt sich aufgehoben, man fühlt sich so Teil einer Gruppe. Genau.
Es sind ja noch nicht alle Kapitel des Buches dieser Generation geschrieben. Deswegen müssen wir jetzt natürlich auch nach vorne schauen. Die
Ja.
Olympischen Spiele stehen an. Gordy hat, glaube ich, gesagt, 3 Medaillen in 3 Sommern. Das wäre natürlich großartig. Wie bewertest du eure Chancen? Wie blickst du voraus?
Ja, Medaille wäre, das ist wieder das Ziel. Wir haben ja schon mal eine Olympia gespielt.
Ein
Das ist ja schon mal
richtiges
drin.
Corona-Olympia
Ja.
2021 in Tokio.
Ja, leider, leider. Aber man musste sich genauso qualifizieren für die Olympia wie für jede andere Olympiade. Also,
Aber ich sag mal, jetzt werdet ihr natürlich ein anderes Flair erleben, auch wenn ihr in der Vorrunde ja leider nicht in Paris seid.
ja, das ist sehr schade. Aber das ist umso mehr, müssen wir uns anstrengen, um nach Paris zu kommen. Ich glaube, bei Olympia ist halt wichtig, wie die Gruppen fallen und auf wen man stößt, sobald man es schafft aus einer Gruppe. Das ist halt, weil wenn USA kommt mit ihren Top-Spielern, ja, das ist dann nochmal eine andere Nummer. Das muss man einfach so realistisch sehen. Und da, ich glaube, eine Medaille in Olympia hat auch viel mit Glück zu tun, welche Gegner man erwischt. Und wenn man, glaube ich, da so ein bisschen, weil Deutschland hat immer Pech gehabt mit den Gruppen. Seitdem ich Nationalmannschaft spiele, immer schwierige Vorrundengruppen und generell viel schwierige Wege gehabt, danach weiterzukommen. Ich weiß noch, mein erstes Jahr 2015 mit Nowitzki und Dennis, die EM in Berlin.
Das war eine Mördergruppe mit
Ja, aber es
Spanien,
ist immer so. Wir hatten Spanien, Italien, Serbien,
Serbien,
Island, glaube ich.
Island,
Also.
ihr und es muss noch eine, und die Türkei.
Und die Türkei, also Entschuldigung,
Ja,
also
ja, ja.
Spanien, Serbien,
Italien, die Türkei,
Italien, Türkei, also
Deutschland
Deutschland.
und dann noch Island so
Ja.
ein bisschen als kleiner dabei. Ja,
So.
das war schon eine Hammergruppe.
Ja, und dann spielen wir 2017 die EM und wir haben auch eine Gruppe mit Litauen, bla bla bla, dies, das. kommen aus der Gruppe raus, treffen auf Frankreich, dann direkt auf Spanien. Dann, also schlagen Frankreich, verlieren knapp gegen Spanien, weil Marc Gasol komplett austickt und die ganze Zeit Pop-up-Dreier reinschmeißt. Also, ich will nur, weißt du, und dann jetzt auch die EM, die wir gespielt haben.
Das
Also,
war auch eine
Entschuldigung.
harte
Das harte
Vorrunde.
Gruppe, das taffe Gruppe.
Slowenien, Litauen,
Litauen, Slowenien, Frankreich.
Frankreich, ja.
Alle sagen davor, wie will Deutschland. Ich meine, am Ende, das sind taffe Gruppen. Also, weil mein Punkt ist, es wäre mal Zeit, dass wir so ein bisschen Glück haben, weißt du, jetzt bei Olympia und vielleicht so den Top-Gegnern direkt aus dem Weg gehen und vielleicht, wenn wir gewinnen sollten, dass wir dann halt einen einfacheren Weg vielleicht zu einer Medaille haben. Weil das wäre endlich mal an der Zeit, weil wir haben echt immer taffe Gruppen erwischt und haben gut dagegen gehalten. Jetzt wäre es mal auch so an der Zeit, vielleicht ein bisschen Glück zu haben.
Gut, ihr habt Frankreich, ihr habt Japan und eben noch den Qualifikanten aus dem Turnier in Riga.
Ja. Ja, ich meine auch halt dann halt nicht direkt, wenn man aus der Gruppe kommt, dann, wenn man es schafft, dass man dann direkt nicht auf
Genau.
die USA trifft. Oder wie
Ja.
auch immer.
Ja.
Genau, das ist halt, glaube ich, schon wichtig dann, was heißt wichtig, aber das kann die Chance auf eine Medaille
Deutlich erhöhen.
beeinflussen.
Wobei ich sagen muss, wenn ich höre, die Kanadier werden ja auch mit einer sehr starken Mannschaft aufschlagen.
Ja, es ist Olympia. Das wird Spaß machen und das ist eine große Bühne und das ist in Paris, also Entschuldigung. Wow. Ich habe mir mal angeschaut, wo die ganzen Wettkämpfe stattfinden, weil da wird ja kaum was dazu gebaut, sondern das wird innerhalb der Stadt irgendwie einkooperiert und integriert und selbst im Parc de Versailles werden irgendwelche Wettkämpfe stattfinden und vor dem Eiffelturm und wow, das wird was geben. Also ich freue mich echt drauf.
Jetzt bist du in Mailand. Wie hast du dich an diese Stadt gewöhnt? Du hast gesagt, das ist Stadt der Mode. Erwischst du dich manchmal, wo du denkst, oh, ich muss mal meinen Kleiderschrank neu gestalten, ich brauche neue Klamotten? Bist du, was Mode angeht, extrovertiert?
Ja, was heißt extrovertiert? Ich denke schon, dass Mode so, dass ich viel Wert auf Mode lege, aber mein Stil ist nicht extrovertiert. Also ich zieh mich eher schlicht an und eher ein bisschen minimalistischer, würde ich sagen. Versuche immer einen Akzent zu setzen mit irgendetwas, was so ein bisschen heraussticht. Vielleicht so zwei verschiedene Socken oder sowas oder diese oder das. Aber ich versuche eher so minimalistisch zu bleiben und einfacher. Also nicht, ich habe kein extrovertiertes Stil. Aber ich würde schon sagen, eher modebewusster als nicht modebewusst.
Du bist auf jeden Fall stylischer als dein Mannschaftskollege Joe Vogtmann, oder?
Also ich würde sagen, ich lege mehr Wert auf Mode als Joe, auf jeden Fall. Ja, das würde ich schon sagen.
Wie kommst du mit der Stadt klar? Wie kommst du mit der italienischen Mentalität klar? Ich glaube, Essen, Trinken ist ja immer in Italien ganz cool.
Ja, ist gut, ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Mailand ist nicht typisch italienische Kultur. Das habe ich so ein bisschen mitbekommen jetzt inzwischen. Es ist nicht so deutsche Vita, das Leben genießen, alles langsam. Also so ist Mailand nicht. Man merkt, Mailand ist so ein bisschen die Arbeiterstadt, also was heißt Arbeiterstadt, aber der Ort, wo die Menschen hinkommen, um gute Jobs zu haben und viel zu arbeiten und Geld zu verdienen. Man merkt schon, dass es so ein bisschen die Atmosphäre in der Stadt beeinflusst in der Hinsicht. Leute sind schon ein bisschen gestresster als in anderen Orten in Italien. Man merkt es im Verkehr. Und wahrscheinlich so, keine Ahnung, in Sizilien oder in Süditalien sind die Menschen auch ein bisschen lebensfröhlicher als hier in Mailand. Ich wage es, das zu sagen. Aber nichtsdestotrotz im Vergleich zu Deutschland schon immer noch, es wird viel Wert aufs Essen gelegt und ja, man kann hier wahnsinnig gut essen in verschiedenen Restaurants. Das italienische Essen, das weiß jeder, ist ja top. Es kann ja hier sehr gut gehen. Also man fühlt sich sehr wohl.
Mauro Loh, abseits vom Basketball. Du hast gesagt, du gehst gerne aus. Musik, Literatur, Hobbys anderer Art. Wie gestaltest du dein Leben abseits des Basketballs? Weil das ist in diesem Podcast klar geworden. Du bist kein Nerd, sondern du brauchst auch andere Einflüsse, um dich wohlzufühlen.
Ja, ich würde sagen, Musik ist ein super großes Komponent meines Lebens, meines alltäglichen Lebens. Ich höre nonstop Musik eigentlich. Das ist schon ein Hobby von mir, würde ich sagen. Ich habe einen Sohn. Das heißt, nach dem Training komme ich nach Hause und verbringe viel Zeit mit meiner Familie.
Wie alt ist er?
Der ist ein Jahr und 3 Monate alt.
Okay, das ist eine Zeit, da machen sie sehr viel Spaß.
Ja, sehr spannend. Ich merke gerade, also der geht gerade verschiedene Phasen durch und testet auch seine Emotionen und alles. Ich merke schon auf jeden Fall. Also in der Hinsicht, was ist mein Hobby? Ja, ich verbringe viel Zeit mit meinem Sohn und meiner Freundin. Wir gehen gerne, wie gesagt, in die Stadt und probieren verschiedene Restaurants aus und gehen in verschiedene Orte. Nicht nur in Mailand, sondern wir sind auch nach Bergamo gefahren. Das ist ein Ort hier in der Nähe, um uns die Altstadt da, die liegt auf dem Berg, und haben uns die Altstadt öfter angeschaut. Das mache ich gerne, keine Ahnung, laufe gerne durch so Altgassen und schnupper so ein bisschen die Atmosphäre in Orten auf. Oder der Comer See, Lago di Seo waren wir, also beziehungsweise so erkunden ein bisschen die Gegend hier in Mailand. Das ist auch so ein bisschen Hobby. Und natürlich halt auch, wie gesagt, das kulturelle Angebot. Waren ein paar Museen und ein paar Galerien und schauen uns halt die Kunst an. Und wie gesagt, ein Hobby von, was heißt Hobby, aber so eine bisschen eine Beschäftigung, die ich hier in Mailand für mich gefunden habe, ist tatsächlich shoppen gehen. Ich war davor nie ein großer Shopper oder was auch immer. Ich bin zwar modebewusst, aber bin jetzt kein Konsument, sage ich mal. Also ich habe Klamotten von Jahren her und bin da ziemlich easy. Aber hier in Mailand tatsächlich macht es Spaß, einfach in die Läden zu gehen und die Boutiquen sich anzuschauen. Und wenn du durch die gleiche Straße, keine Ahnung, läufst, 3 Tage später sind die Schaufenster anders dekoriert und sind verschiedene Klamotten im Schaufenster. Und das ist schon spannend zu sehen, finde ich so. Auch wenn du durch die noblen Fashionstraßen hier in Mailand läufst, wie die Menschen sich anziehen und ankleiden, ist auch so ein bisschen inspirierend. Ich habe letztens einen Kumpel von mir erzählt. Ich bin jetzt 31, man wird älter und klar, ich bin Sportler und man zieht sich natürlich oft leger an und so ein bisschen cool mit Cappy und ab und zu mit Jogginghose und dies und das. Aber ich habe mir überlegt, irgendwann kommt ja auch der Zeitpunkt, wenn man so ein bisschen älter wird, wo man auch seinen Kleiderschrank so ein bisschen erwachsener gestalten muss. Weißt du, wo man vielleicht mal Lederschuhe irgendwann mal anfängt zu tragen und wenn man vielleicht mal sogar sich schick macht, einfach auf die Straße geht und mal ein Jackett trägt oder wie auch immer. Und da gibt es extrem viel Inspiration hier in der Stadt tatsächlich. Also ich gehe gerne auf die Straße und schaue einfach Menschen an. Das ist schon cool.
Wie gut spricht du Italienisch?
Nicht gut. Ich muss ehrlich sagen, gar nicht gut. Und das ist untypisch für mich, weil ich normalerweise gerne, wenn ich woanders bin, mich gerne so ein bisschen in die Kultur, so auf die Kultur einlasse und mir super viel Mühe gebe, da Interaktion zu haben mit verschiedenen, mit Menschen, die hier einheimisch sind. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen französisch-affin. Also mein Vater ist Senegalese, spricht Französisch. Deswegen liegt es mir nahe, Französisch zu lernen. Und ich will nicht die Sprachen vermischen. Weil viele sagen, die Sprachen sind sehr ähnlich, aber irgendwie in meinem Kopf ist Italienisch und Französisch nicht ähnlich genug, dass ich jetzt Italienisch lernen kann und dann mein Französisch nicht vernachlässige. Deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltender.
Wir haben über Städte gesprochen, wir haben über Berlin geredet, über New York, München, wir haben eben Mailand und Paris erwähnt. Gibt es eine Stadt, die du unbedingt mal sehen willst, die du bisher noch nicht gesehen hast? Hast du so eine Liste von Städten, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch mal erleben?
In Rom. Ich war noch nie in Rom. Und Rom soll wunderschön sein. Wunderschön, danke alle. Deswegen, ich muss Rom auf jeden Fall sehen. Und ja, gute Frage. Wow, das habe ich mir noch nie so überlegt. Warte mal kurz überlegen, welche anderen Städte würde ich gerne noch sehen? Es gibt Tausende, aber jetzt, wenn ich eine Stadt sagen müsste.
Hast du ja schon eine gesagt, Rom.
Ja, Rom, ja, aber es ist jetzt hier so naheliegend in Italien. Ich wollte vielleicht etwas Exotischeres oder vielleicht ein bisschen.
Ich habe da
Weil ich
eine, ich kann es nicht begründen, ich will unbedingt in mein Leben mal nach Buenos Aires. Ich weiß nicht warum, aber hier
Ah,
in
okay.
Brasilien, weißt du, auch da die Mentalität, Essen, Trinken, toll, wohl relativ europäisch.
Ja.
Das ist so eine Stadt, ich weiß nicht, warum es so ist. Das ist eine Stadt, die ist bei mir ganz oben auf der Liste zum Beispiel.
Argentinien, ja, stimmt. Ich war noch nie so richtig in Südamerika. Vielleicht Sao Paulo, Rio de Janeiro. Singapur scheint mir irgendwie interessant zu sein in irgendeiner Hinsicht.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine ganz andere Situation, als was ich so ein bisschen kenne. Ja. Ja.
Es gibt viele Spots. Zum Schluss müssen wir noch eine Frage stellen. Hast du dir schon Gedanken gemacht, was Maudolo nach der Basketballkarriere macht?
Tatsächlich, ja, man fängt an, sich Gedanken zu machen,
Wenn du schon
komischerweise.
über
Ich dachte,
Lederschuhe redest, ja.
Lederschuhe und Jacketts und ja,
Ja,
das ist
das riecht
verrückt.
ja nach Sportdirektor eines Basketballs.
Ich weiß nicht, ich kann nichts Konkretes sagen, weil ich noch nichts Konkretes weiß, aber ich kann sagen, wie ich mir idealerweise so mein Leben nach der Karriere vorstelle. Und ich stelle mir idealerweise mein Leben nach der Karriere außerhalb von Basketball vor. Das sage ich jetzt mit einer vielleicht naiven, idealistischen Sicht. Ich würde mal gerne was anderes probieren. Ich würde mal gerne, ich habe mein ganzes Leben lang wirklich, widme mich sehr viel meiner Leidenschaft und ich liebe Basketball so sehr. Aber ich würde gerne mal was anderes probieren. Ich würde mal gerne sehen wollen, wie das andere Leben ist oder vielleicht ein typisches Leben oder vielleicht sogar ein Leben hinterm Schreibtisch oder wenn ich meine ganze Energie in ein anderes Feld stecken würde, das ich praktisch in Basketball stecke, würde ich mal gerne wissen, was daraus resultiert. Das ist so eine Neugier, die ich habe. Und ich sage das, dass ich das so ein bisschen idealistisch sehe, weil vielleicht unterschätze ich meine Leidenschaft für Basketball. Also, nee, ich unterschätze das nicht. Sorry. Meine Leidenschaft für Basketball ist enorm, gigantisch. Aber vielleicht unterschätze ich es, wie schwer es ist, nach der Karriere das auch loszulassen. Weil ich sage jetzt, ich will auch was außerhalb von Basketball machen. Das ist gut und schön, aber das muss einem erstmal gelingen. Genau. Das muss einem erstmal gelingen, weil die Leidenschaft, die sitzt tief. Ja. Ja, aber wenn man mich fragt, was ich gerne machen würde, ich würde gerne was anderes probieren und was anderes machen. Mal gucken, ob es mir gelingt. So sage ich das. Ja.
Dann machst
Ein
du einen
schönes Schlusswort.
Modeladen in Mailand auf, wer weiß das schon.
Wer weiß, keine Ahnung. Mal gucken.
Wir werden das verfolgen. Ich fand es
Ja.
toll, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist mein Geburtstagsgeschenk.
Nee, ich freu mich. Danke, dass ihr da auch so dran geblieben seid, beziehungsweise dass ihr da jetzt das nicht aufgegeben habt, weil ich freue mich, dass ich also auf jeden Fall teilnehmen konnte mit euch in dem Podcast und dass wir das hinbekommen haben.
Wir freuen uns, dass wir dran geblieben sind, vor allem, dass Olli dran geblieben ist, weil der war ja immer mit dir in Kontakt. Weil
Ja.
es hat sich definitiv gelohnt, wenn ich auf diese Folge jetzt zurückblicke. Absolut.
Ja, sehr
Also
schön. Ich fand es ein gutes Gespräch, auf jeden Fall.
ganz lieben Dank, Marodo. Alles Gute, dass du in dieser Saison noch ein Shake and Bake in der Euroleague setzt. Egal gegen wen. Und
Spätestens in der Nationalmannschaft im Sommer.
okay, die Ansage ist raus.
Dann muss ich es auch
Finale.
machen. Vielleicht im Vorbereitungsspiel. Da kriegen wir das schon
Okay.
hin.
Wir werden das genauestens beobachten jetzt. Jetzt hast du die Latte getroffen. Mauro, danke für deine Zeit. Viel
Danke
Spaß,
sehr.
Erfolg für dein sportliches Jahr, aber auch mit der Familie. Bleib gesund, das ist das Wichtigste.
Danke sehr, danke sehr. Schönen Abend euch noch. Vielen Dank.
Dir auch, alles Gute, danke.
Ciao, ciao, ciao.
Oh. Stefan, das war der Podcast Talking Basketball heute aus Italien. Wir können jetzt wieder in den Bus steigen und zurückfahren von Mailand nach Deutschland.
Ja, ist halt blöde, dieser Bus, ne? 37 Stunden, weil der Busfahrer ja auch öfter Pause machen muss. Ist schon heftig. Aber du hast ja ein paar Lederschuhe und ein Jackett gekauft.
Ich war shoppen in Mailand, ich sehe verdammt gut aus.
Noch besser als sonst.
Absolut, in diesem Sinne. Ciao, arrivederci.
Ciao, a presto.